Vielen Dank, liebes Musikteam. Ich weiß nicht, wie ihr es gemacht habt, ob ihr vorher meine Predigt gelesen habt, aber ich habe meine Predigt gerade in den Liedern wiederentdeckt. Also ganz herzlichen Dank für diese Liedauswahl. Wir sind befreit, haben wir gesungen. Wir tragen die Liebe in uns, die den Hass der Welt beendet. Und genau das sind die Kernaussagen eigentlich dessen, was ich heute sagen möchte. Vielen Dank, dass ihr uns reingenommen habt. Und wir setzen heute die Predigtreihe fort, die Predigtreihe zum ersten Petrusbrief, heute mit dem Abschnitt Kapitel 2, Vers 11 bis 3, Vers 12. Und das ist wieder ein unglaublich langer Abschnitt. Und auch heute werden wir nicht wirklich uns alles anschauen können, aber ein paar Aspekte wollen wir uns rausziehen und näher betrachten. Letzte Woche haben wir geendet die Predigt mit diesem Appell: Lebe, was du bist. Also Petrus ruft den Christen in Kleinasien zu, die verfolgt werden, die diskriminiert werden, die unter Druck stehen, und sagt ihnen: Ihr seid Hoffnungsträger. Ihr tragt Gottes Hoffnung in euch. Also lebe, was du bist. Lass dich nicht entmutigen, sondern lass die Hoffnung in dir gewinnen. Und jetzt stellen wir uns vor, Petrus sitzt da vielleicht mit dem ein oder anderen Christ, der verfolgt wird, dem es gerade nicht gut geht, und hat ein Gespräch. Und da sagt der eine: Das klingt ja alles schön und richtig, mein lieber Petrus, aber die Realität ist leider komplizierter. Ich bin ein Bürger. Bei uns im Land herrschen bestimmte Spielregeln. Ich habe Rechte, habe aber auch bürgerliche Pflichten. So weit, so gut, alles normal. Aber jetzt bin ich vor kurzem Christ geworden, und seitdem ich Christ bin, habe ich Probleme, weil ich wegen meines Glaubens nicht mehr alle Gesetze befolgen kann. Es gibt zum Beispiel bei uns die Regel, und das geht natürlich nicht. Kann man mich hören? Ja, noch geht's. Okay. Ich soll den Kaiser anbeten, aber das kann ich nicht tun. Und dann gibt es da noch gesellschaftliche Erwartungen, die ich auch nicht mehr erfüllen kann. Und die Leute im Dorf, die reden schon über mich, weil die verstehen nicht, was ist los mit dem Kerl. Ja, früher hat er alles mitgemacht, hat mitgelebt, hat ganz normal sich an die Spielregeln gehalten. Heute eckt er an. Und sie ärgern sich über meinen neuen Glauben und Druck gegen mich und auch gegen die anderen Christen. Ja, Petrus, was soll ich machen? Wie soll ich damit umgehen? Du sagst, Jesus hat mich frei gemacht. Heißt das, ich bin dem Kaiser, ich bin der Gesellschaft nicht mehr verpflichtet? Und in der Runde, in der Petrus da sitzt, sitzt noch ein Sklave. Ja, wir befinden uns in einer Zeit, wo es ganz normal war, Sklaven zu halten oder wo es Sklaven gab. Und der Mann sagt zu Petrus: Ich bin ein Sklave und gehöre meinem weltlichen Herrn. Und er kann mit mir tun, was er will. Ich bin sein Eigentum, ja, wie sein Pferd und wie sein Kühlschrank und wie seine Sofa. Ich gehöre ihm, er verfügt über mich. Und am Ende entscheidet auch mein Herr, mein weltlicher Herr, über mich und entscheidet, welchen Gott ich anbete. Er verfügt darüber. Jetzt bin ich Christ geworden. Und ich möchte die Götter meines Herrn nicht mehr anbeten, sondern nur noch für Jesus leben. Aber ich sage dir, wenn das mein Besitzer herausfindet, dann habe ich ein Problem. Wie soll ich damit umgehen? Du sagst, Jesus hat mich frei gemacht. Bin ich frei? Heißt das, ich kann einfach gehen, meinen Herrn verlassen? Was bedeutet das? Da sitzt eine verheiratete Frau in der Runde. Und sie sagt: Lieber Petrus, ich bin verheiratet. Nach den Regeln unseres Landes bin ich meinem Mann untergeordnet. Das heißt, ich bin rechtlos. Mein Mann spricht für mich. Ich bin angewiesen darauf, dass er für mich spricht, mich vertritt. Er trägt die Verantwortung für mich und meine Kinder. Und du sollst wissen, lieber Petrus, ich habe einen guten Mann, einen anständigen Mann. Wir haben eine gute, eine harmonische Beziehung, aber jetzt bin ich Christin geworden. Und ich habe mit meinem Mann offen und ehrlich darüber gesprochen. Und was soll ich sagen? Es gefällt ihm nicht. Und nach den Regeln unseres Landes entscheidet der Mann, welchem Glauben ich und die Kinder angehören. So ist das bei uns. Und wenn ich mich jetzt von seinem Glauben abwende und nicht mehr die religiösen und Bräuche und Rituale erfülle und zelebriere, dann hat mein Mann ein Problem. Dann fangen die Leute an zu reden. Und die werden sagen, was ist denn mit deiner Frau los? Oder hast du deine Familie nicht im Griff? Und dann steht mein Mann da wie ein Trottel. Und wir leben in einer Kultur, in einer Zeit, wo die Ehre zu verlieren eines der schlimmsten Dinge ist, die man haben kann als Mann. Es geht gar nicht. Gesichtsverlust. Lieber Petrus, was soll ich jetzt machen? Soll ich mich von meinem Mann trennen? Das kann ja auch nicht die Lösung sein, weil Gott steht ja für die Ehe. Aber ich möchte meinen Mann auch nicht bloßstellen auf der anderen Seite. Aber auf keinen Fall werde ich mich wieder von Jesus abwenden. Was mache ich? Du sagst, Jesus hat mich frei gemacht. Muss ich meinem Mann dann überhaupt noch gehorchen oder kann ich nicht doch einfach meine eigenen Wege gehen? Und da sitzt noch ein anderer in der Runde, ein verheirateter Mann. Und er sagt, ich habe eine tolle Frau, wir haben eine gute Beziehung, eine tolle Familie. Ich stehe meiner Familie vor und entscheide auch, welchen Gott meine Familie anbetet, welcher Religion wir angehören. Jetzt bin ich Christ geworden. Kann ich meine Frau auch zwingen, Christin zu werden? Meine Kinder zwingen, an Jesus zu glauben? Das ist doch eine persönliche Entscheidung. Das kann man doch nicht erzwingen. Aber wie stehe ich denn da, wenn meine Frau und ich, wenn wir unterschiedlichen Religionen angehören? Was werden die Leute im Dorf sagen? Die werden denken, ich bin ein Trottel. Ich habe meine Familie nicht im Griff. Ihr Lieben, das sind persönliche Schicksale, mit denen Menschen damals zur Zeit von Petrus, als er diesen Brief geschrieben hat, zu tun hatten. In einer Gesellschaft, wo es ganz schwierig war, als Christ zu leben. Und immer wenn Menschen zum Glauben kamen, dann fingen die Probleme erst an. Und das ist natürlich nicht nur ein Problem der ersten Christen. Das ist etwas, was wir im ganzen Neuen Testament immer wieder lesen. Jesus bereitet seine Jünger immer wieder darauf vor, rechnet damit, dass ihr Gegenwind haben werdet, wenn ihr an mich glaubt und mir konsequent nachfolgt. Mit anderen Worten, das, was diese fiktiven Personen hier beschreiben, ist eine Grunderfahrung unseres Glaubens. Wer an Jesus glaubt, wer ihm konsequent nachfolgt mit allem, was dazugehört, der eckt an. Und bei uns ist es Gott sei Dank nicht so gravierend. Ja? Wir haben Religionsfreiheit, wir können unseren Glauben frei und mutig ausleben. Aber es gibt Länder, da werden Christen diskriminiert, verfolgt, sogar umgebracht. Und wir haben das vor kurzem erst zu Ostern wieder in den Nachrichten ganz tragisch miterlebt, diese Bombenanschläge. Aber auch wir im Westen, in Deutschland, ja, im christlichen Abendland, kennen diese Spannung. Wie gesagt, nicht so gravierend wie andere Christen auf der Welt. Aber ich bin mir sicher, jeder hier im Raum, der überzeugt glaubt und überzeugt konsequent Jesus nachfolgt, der kennt diesen inneren Konflikt, der kennt diese Spannungen, die sich hier und da auftun. Ganz klassisch, ja, der Gruppenzwang, den wir erleben in der Gesellschaft, die Jugendlichen in der Schule oder bei der Arbeit. Entweder du machst mit oder du bist raus. Und von unserer christlichen Überzeugung können wir eben nicht mehr alles mitmachen. Vielleicht gibt es da Erwartungen bei der Arbeit, wo du weißt, das widerspricht meinem christlichen Verständnis, meinen Werten. Das kann ich nicht tun. Wer in einem nicht-christlichen Elternhaus groß geworden ist und dann irgendwann zum Glauben kommt, der kennt diese Konflikte. Wenn man plötzlich irgendwie den Eindruck hat, ich passe nicht mehr in diese Familie hinein, weil sich unsere Lebensvorstellung, der Sinn, das Ziel, die Pläne, weil sie sich komplett in unterschiedliche Richtungen entwickeln. Oder wer in der Öffentlichkeit christliche Werte und zu seinem christlichen Glauben steht, der muss auch mit Gegenwind rechnen. Es gibt immer wieder die Dokus, die wir dann im Fernsehen sehen, wo dann über Christen und ihre Werte und Maßstäbe, wo man sich ärgert und wo über Christen hergezogen wird. Wer sich dazu stellt, muss in der Öffentlichkeit, der muss damit rechnen, dass er aneckt. Und eigentlich, wenn man darüber nachdenkt, ist es ja auch ganz logisch, dass das passiert. Ja, wenn ich bisher mit den anderen immer schön mitgelaufen bin und plötzlich unterwegs einfach stehen bleibe, mich umdrehe und in die gegengesetzte Richtung, gegen den Strom gehe, dann werden die anderen denken, ich bin der Falschfahrer. Ist ja kein Wunder, dass man dann aneckt, wenn man plötzlich andere Werte, andere Ziele, einen anderen Sinn im Leben hat. Und da hat man als Christ dann manchmal das Gefühl, ja, also ich und die Welt, ja, ich in der Welt, irgendwie passt das nicht mehr zusammen. Irgendwie ist das nicht kompatibel. Und das ist eine ganz typische Grunderfahrung, die wir im Glauben machen. Und wenn es dir so geht, hoffentlich nicht immer, aber hier und da, dann ist das normal. Und wir lesen bei Petrus, er sagt das so, 1. Petrus 2, Vers 11. Liebe Freunde, ihr seid nur Gäste und Fremde in dieser Welt. Und eigentlich eine krasse Aussage. Ja, ich bin in dieser Welt geboren, hier habe ich meine Familie, meine Freunde, meinen Freundeskreis, mein soziales Leben. Petrus sagt, ihr seid nur Gäste und Fremde in dieser Welt. Mit anderen Worten, diese Welt ist nicht mehr euer Zuhause. Ihr seid zwar noch in der Welt, aber eure Heimat ist irgendwo anders. Sie ist bei Gott. Ihr seid sozusagen nur auf der Durchreise, auf dem Weg zu eurer eigentlichen Heimat bei Gott. Und diese Aussage geht in zwei Richtungen. Mit dieser Aussage will Petrus einmal trösten. Und er will die trösten, die gerade durch eine schwierige Phase hindurchgehen, die Diskriminierung erleben, die Leid erleben, weil sie Jesus nachfolgen. Aber er möchte gleichzeitig auch die Christen aufrütteln, die es sich vielleicht zu bequem gemacht haben in der Welt, es sich zu sehr eingerichtet haben. Und ihnen sagt er, denke daran, das ist nicht deine Heimat, du hast eine andere Heimat. Das heißt nicht, dass ich mein Leben genießen darf, das heißt nicht, dass ich den Segen, den Gott mir schenkt, empfangen und annehmen darf. Aber bei allem will ich nicht vergessen, das ist nicht mein Zuhause. Jesus selbst hat das gebetet im hohen priesterlichen Gebet. Ja, ihr Vater, sie sind in der Welt, du schickst sie in die Welt, aber sie sind nicht von der Welt. Und genau das ist die Spannung, die wir in unserem Glauben, in unserem Christsein immer wieder erleben und erleben werden. Und immer wieder haben Christen diese Spannung versucht aufzulösen. Ja, die einen fliehen aus der Welt in eine Parallelwelt, um bloß nichts mit dieser bösen Welt zu tun zu haben. Es gibt ganz viele Gruppen in der Kirchengeschichte, die wirklich fernab der Gesellschaft gelebt haben, abseits von der Welt. Die anderen versuchen, diese Spannung aufzulösen, indem sie vielleicht faule Kompromisse eingegangen sind. Und das sage ich nicht mit erhobenem Zeigefinger, das sage ich nicht als Vorwurf, sondern einfach nur, weil es unglaublich schwer ist, als Christ in dieser Spannung zu leben. Und ich möchte es einfach nur mal einfach so ehrlich ausdrücken, es ist nicht einfach. Es gibt gute Zeiten, da gibt es keine Probleme, wie bei uns gerade in Deutschland, aber andere Christen, die leiden tierisch unter dieser Spannung, unter diesem Druck und wissen nicht, wie sie damit umgehen sollen. Und es gibt ganz viele Theologen, die sich mit dieser Frage beschäftigt haben, die sich den Kopf zerbrochen haben. An dieser Frage kommt am Ende auch kein Christ, kein Gläubiger vorbei, nämlich diese Frage, wie lebe ich als Christ in der Welt? Dieser Frage wird sich jeder, der mit Jesus unterwegs ist, auch stellen. Und diese Frage werden wir nicht endgültig klären können, weil diese Frage zu komplex ist, weil das Leben viel zu komplex ist. Aber die ernüchternde Wahrheit ist, es gibt keine endgültige Antwort und wir werden unser ganzes Leben mit dieser Spannung zu tun haben. In dieser Spannung leben, als Christ in der Welt. Und dennoch wollen wir uns von Petrus zwei Gedanken mitgeben lassen. Zwei Gedanken, an denen wir uns orientieren können in dieser Frage, was es bedeutet, als Christ in der Welt zu leben. Und das Erste, das Petrus uns sagt, nach einem Schluck Wasser, Kapitel 2, Vers 16, ihr seid freie Menschen. Stellen wir uns vor, er sitzt nochmal wieder mit seinen Freunden um ein Lagerfeuer, die grillen Würstchen und so weiter. Und er sagt ihnen, liebe Freunde, ihr seid freie Menschen. Lieber Bürger, lieber Sklave, liebe Ehefrau, lieber Ehemann, um eure Frage zu beantworten, ja, ihr seid frei. Frei von eurer Schuld. Frei von eurem alten Leben ohne Gott. Frei von der Macht Satans. Frei von diesen zerstörerischen Maßstäben dieser Welt. Frei von dem Zwang, dieses Leben in allen Facetten genießen zu müssen, weil man nicht weiß, ob danach noch was kommt oder nicht. Frei von Hoffnungslosigkeit. Frei von Zukunftsängsten. Ja, ihr seid freie Menschen. Christus hat euch aus alledem herausgerissen und in eine neue Realität gestellt. Das heißt nicht, dass ich zwischendurch trotzdem Angst habe. Gar keine Frage. Aber in meiner Angst weiß ich, mein Leben liegt in Gottes Hand. Das ist meine neue Realität. Das ist meine Freiheit. Nämlich in Gottes Hand zu sein und zu wissen, er hat alles im Griff und ich bin auf dem Weg zu ihm nach Hause, egal was noch kommt, ich weiß, wohin es geht. Und so möchte Petrus das auch dir heute zusprechen, egal in welch einer Situation du dich gerade befindest, ob das Leben gut läuft oder ob du gerade in Spannungen stehst, du bist frei und diese Freiheit kann dir niemand mehr nehmen. Das ist Gottes Hoffnung, die du in dir trägst. Und diese Freiheit ist aber nicht nur auf die Zukunft bezogen. Diese Freiheit dürfen und sollen wir heute, hier und jetzt schon leben und gestalten. Aber dann schreibt er weiter, doch missbraucht eure Freiheit nicht als Deckmantel für Böses, sondern zeigt durch die Art und Weise, wie ihr mit eurer Freiheit umgeht, dass ihr Diener Gottes seid. Und offenbar gab es dort Christen, die diese Freiheit missverstanden haben, falsch verstanden haben. Sie glaubten, sie könnten jetzt, weil sie frei in Christus sind, tun und lassen, was sie wollten. Brauchen sich nicht mehr an Recht und Ordnung zu halten, können diese ganzen weltlichen Institutionen einfach zur Seite schieben, Staat, Regierung, Gesetze, Ehe, alles einfach weg. Was habt ihr? Ich bin doch frei in Christus, ich kann doch leben, wie ich will. Und gerade im Konflikt mit der Welt, in Spannungssituationen, da wo ich merke, ich ecke an, da kann man auf die Idee kommen, all das einfach zu verwerfen und zu sagen, ich berufe mich auf meine Freiheit in Christus. Und der Bürger sagt, der Kaiser kann mich mal, ich folge seinen Gesetzen nicht mehr. Der Sklave sagt, mein Besitzer kann mich mal, Sklaverei ist Sünde und gefällt Gott nicht. Die Ehefrau sagt, mein Mann kann mich mal, ich komme ohne ihn klar. Und der Ehemann sagt, meine Frau kann mich mal, ich suche mir eine andere. So haben manchmal manche Christen ihre Freiheit verstanden. Und Petrus sieht, dass sie auf dem falschen Dampfer unterwegs sind, falsche Tendenzen. Und deshalb schreibt er diesen Brief, um etwas klarzustellen. Und wenn ihr den Brief lest, merkt ihr, wie Petrus genau auf diese Fragen eingeht. Und er sagt, ja, du bist frei, ein freier Mensch. Aber deine Freiheit in Christus ist kein Freifahrtschein für Willkür und Anarchie. Und nur am Rande, Anarchie macht nicht frei. Am Ende versklavt sie dich. Du wirst Sklave deines Egos, deiner Begierden, deines Lustprinzips, Hedonismus, was auch immer. Du wirst nicht frei. Und Petrus will hier damit sagen, Freiheit gibt es nicht im luftleeren Raum. Wirkliche Freiheit braucht einen Bezugspunkt. Man wird nicht nur von etwas frei, man wird für etwas frei. Und dieses Für ist Jesus Christus. Ihr seid freigemacht für Christus, sagt er ihnen. Er ist euer neuer Bezugspunkt. Er ist euer neuer Maßstab. Er ist die Richtschnur in eurem Leben. Eure neue Freiheit habt ihr nicht nur durch Christus, eure Freiheit ist auf Christus bezogen. Kurzum, ihr seid frei, um für ihn zu leben. Und was das bedeutet, damit komme ich zum zweiten Gedanken, den ich uns mitgeben möchte. Petrus schreibt in Vers 12, ihr lebt unter Menschen, die Gott nicht kennen. Und hier wird diese Spannung deutlich. Du als Christ unter Menschen, die mit Gott nichts zu tun haben. Führt darum ein vorbildliches Leben. Sie mögen euch zwar verleumden und als Übeltäter hinstellen, doch wenn sie all das Gute sehen, das ihr tut, lassen sie sich vielleicht eines Besseren belehren und werden das dann zur Ehre Gottes auch anerkennen, wenn er am Tag des Gerichts Rechenschaft von ihnen fordert. Also um es auf den Punkt zu bringen, Paulus sagt ihnen, lebe so, dass Gott in deinem Leben und in deiner Welt groß rauskommt. Und ich habe es hier in Gelb markiert, zur Ehre Gottes. Das ist das Prinzip deines neuen Lebens, des Lebens in Freiheit, ein Leben zur Ehre Gottes. Aber das geht nur, wenn ich, wenn du, wenn wir unter Menschen sind, wenn wir in der Welt leben. Und auch wenn es bedeutet, Konflikte und Spannungen auszuhalten, wenn du zur Ehre Gottes leben möchtest, wenn du sein Anliegen in der Welt groß machen möchtest, wenn du sein Evangelium in die Welt tragen möchtest, dann geht es nicht, wenn du dich rausziehst und abschottest. Und Petrus sagt, deine Freiheit verpflichtet. Und deshalb schreibt er hier, ordnet euch unter. Lieber Bürger, ordne dich dem Staat und seinen Gesetzen unter. Lieber Sklave, ordne dich deinem Herrn unter. Und das ist heute kein Thema mehr. Liebe Frau, ordne dich deinem Mann unter. Lieber Mann, explizit schreibt er das auch hier in 3 Vers 7, ehre deine Frau. Und bevor wir es falsch verstehen, Petrus fordert mit diesem Unterordnen nicht ein Kadavergehorsam ein. Ganz im Gegenteil sogar. Und auch wenn dieses Unterordnen uns in unseren Ohren beißt, ja, in unseren modernen Ohren, weil wir das nicht gerne hören, was Petrus hier schreibt, ist für die damalige Zeit revolutionär. Es geht eben nicht darum, die Umstände, in denen der Christ lebt, einfach so hinzunehmen. Sondern was er meint mit diesem Unterordnen, dass er sagt, geh in die Welt hinein, ordne dich in die Welt ein. Aber nicht, um das falsche Spiel der Welt mitzuspielen, sondern um Gottes Kontrastprogramm in die Welt zu tragen, in der Welt zu leben. Du bist ein Hoffnungsträger, also bring deine Hoffnung in die Hoffnungslosigkeit. Deine Freiheit besteht, Gott in der Welt groß zu machen, und ihn zu verherrlichen, so dass Menschen aus der Hoffnungslosigkeit zur Hoffnung kommen können. Petrus schreibt in Vers 15, denn es ist der Wille Gottes, dass ihr durch eure guten Taten die Unwissenheit unverständiger Menschen zum Schweigen bringt. Wenn du etwas ändern willst, dann liebe die Welt und die Menschen mit Gottes Liebe. Und mit seiner Liebe entlarvst du das falsche Spiel der Welt. Mit seiner Liebe machst du dem Sklavenbesitzer deutlich, dass er keine Menschen besitzen kann. Mit seiner Liebe lebst du deinen ungläubigen Partner sozusagen zu Gott hin, dass er Gott auch findet. Und diese Liebe ist nicht passiv. Diese Liebe sitzt einfach nicht nur darum mit den Händen in den Schoß. Nein, diese Liebe sagt, nutze deine Möglichkeiten. Nutze die Gelegenheiten in deinem Leben, in deinem Umfeld, in deiner Welt, um Dinge aktiv zu verändern, um Not zu lindern, um Ungerechtigkeit anzusprechen und zu beenden, um Gottes Werte und Maßstäbe in die Welt zu tragen, um durch dein Leben auf Gott, auf Christus hinzuweisen. Das ist es, wenn Jesus sagt, ihr seid das Salz und Licht der Welt. Und ihr Lieben, es gab noch nie so günstige und so einfache Bedingungen, Salz und Licht zu sein, wie bei uns heute. Wir leben in einer Demokratie. Und ich bin zutiefst dankbar, dass wir in einer Demokratie leben, auch wenn nicht alles perfekt ist. Das heißt, es wird erwartet von mir als guter Bürger, dass ich mich beteilige, dass ich mich einbringe, dass ich mitgestalte. Also los, ihr Lieben, worauf warten wir? Mischen wir uns ein. Gestalten wir Gesellschaft in der Politik, im Verein, bei der Arbeit, in der Familie, in der Nachbarschaft, wo immer Gott dich ruft, um seine Hoffnung in die Welt zu tragen. Und manchmal bedeutet es auch, Widerstand zu leisten. Derselbe Petrus sagt in der Apostelgeschichte, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und es gibt Situationen, da steht Gott eben an erster Stelle, auch wenn es bedeutet, für Gott anzuecken. Auch wenn es bedeutet, für Gott Nachteile in Kauf zu nehmen. Und dann möchte ich dir einfach sagen, nimm diese Nachteile, nimm diesen Gegenwind als Krone zur Ehre Gottes. Und trage sie mit Stolz zur Ehre Gottes, weil du ein Hoffnungsträger bist, den Gott in die Welt sendet, um die Hoffnungslosigkeit zu vertreiben und seine Hoffnung in die Welt zu bringen. Und wenn wir in die Geschichte schauen, was passiert, wenn Christen mutig ihren Glauben leben, wenn sie aufstehen, wenn sie sich nicht alles gefallen lassen, wenn sie auf die Knie gehen und beten, Ideologien, Diktaturen, Regime sind gefallen, weil Christen mutig ihren Weg gegangen sind, weil Christen mutig zur Ehre Gottes gelebt haben, weil Christen treu waren und bereit, bis zum bitteren Ende durchzuhalten, nicht mit Hass und Gewalt, sondern mit der Kraft und der Liebe Gottes. Und so möchte ich dir einfach am Ende diese eine Frage mitgeben, weil ich glaube, das ist die zentrale Frage. Darauf kommt es an. Wie kannst du Gottes Hoffnung in deiner Welt, in deinem Umfeld vorleben? Auch wenn es schwierig ist, auch wenn es Spannungen gibt, auch wenn es zu Konflikten kommt. Und diese Frage kann ich für dich nicht beantworten, die musst du selbst beantworten. Aber nutze deine Möglichkeiten, nutze deine Gelegenheiten, um ihn groß zu machen. Und nimm dazu diese drei Gedanken mit. Du bist frei, frei in Christus. Also lebe für Gott und denke daran, du bist nur auf der Durchreise. Amen.